Mein Ziel heute ist, euch vier Gründe zu geben, warum ich begeistert bin über die Zukunft der Kirche. Und vielleicht wunderst du dich darüber, weil wenn du über die Zukunft der Kirche nachdenkst, fallen dir mehr als vier Gründe ein, warum du nicht begeistert bist über die Zukunft der Kirche. Aber meine Hoffnung ist nach diesem Gottesdienst, dass du genauso begeistert über die Zukunft der Kirche bist wie ich. Ich möchte nicht nur vier Gründe geben, warum ich begeistert über die Zukunft der Kirche bin, sondern vier Gründe, warum ich begeistert bin über die Zukunft der Kirche für Düsseldorf, über unsere Kirche. Und ich möchte starten, indem ich euch ein Bild von meinen Kindern zeige. Das ist meine Crew, das ist meine Family, als wir im Urlaub waren. Und das ist mein erster Punkt. Ich bin Ehemann und Vater in dieser Kirche. Meine Kinder werden in dieser Kirche groß und ich bin dankbar zu sehen, wie sie durch diese Kirche Jesus kennenlernen, im Glauben wachsen. Ich bin dankbar für all die Kids-Mitarbeiter, für die Preteens-Mitarbeiter, für die Jugend-Mitarbeiter, die ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Wertschätzung in sie investieren. Meine Kinder haben gestern 2 Minuten Sprachnachrichten von unseren Mitarbeitern bekommen, von den Jugend-Mitarbeitern, wo sie sich bedankt haben für ihre Beteiligung und dass sie da sind in der Kirche. Einfach Wertschätzung, die sie weitergeben. Ich bin dankbar für all die finanziellen Mittel, die wir als Kirche investieren in diese Bereiche für unsere junge Generation, dass sie aufwachsen mit einem festen Glaubensfundament, mit starken Werten und einem Brennen für Jesus. Und wisst ihr, was ich bei meinen Kindern festgestellt habe? Ich musste ihnen nicht beibringen, Dinge zu sagen wie meins oder nein. Das konnten sie ganz alleine. Aber das, woran ich arbeiten musste, ist, ihnen Werte und Glauben zu vermitteln. Und wenn du selber Kinder, Jugendliche und Enkelkinder in dieser Kirche hast, kannst du auch begeistert sein. Denn diese Kirche hat sich verpflichtet, ein sicheres Umfeld zu schaffen, wo unsere Kinder Gott erleben können und aufblühen. Und wir werden die Kirche nicht so bauen, wie es schon immer war, sondern wir werden immer wieder Kirche so bauen, dass die zeitlosen Wahrheiten der Bibel auf eine attraktive, zeitgerechte Art für die junge Generation vermittelt wird. Und deswegen für mich auch, das Outfit, was ich anhabe, das habe ich nicht ausgesucht, das haben meine Kinder für mich ausgesucht, weil sie gesagt haben, ey Papa, wir müssen irgendwie daran arbeiten, weil deine Skinny-Hose lenkt mich immer von der Predigt ab. Da habe ich gedacht, okay, das soll nicht der Fall sein. Ich möchte, dass du was mitbekommst von der Predigt. Und ich habe dem Worship-Team immer gesagt, ey, guckt, dass ihr nicht immer nur Lieder aussucht, die ihr cool findet. Weil als ich Jugendpastor war, haben meine Jugendlichen in der Jugendgruppe gesagt, hey, der Worship ist 40+. Und mittlerweile bin ich 40+. Und ich sage dem Worship-Team immer, guckt, dass wir nicht Worship machen 40+, sondern die jungen Leute sollen sich wohlfühlen in unserer Kirche. Und ich habe einen Vers gefunden, der so mein Herz ausdrückt. Und zwar 3. Johannes 1, Vers 4. Und da heißt es, es gibt für mich keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so lieben, wie es der Wahrheit entspricht. Es gibt für mich keine größere Freude, als zu sehen, dass meine Kinder im Glauben aufwachsen, Jesus Christus nachfolgen. Das ist für mich die größte Freude. Und ich kann meine Worship-Lieder zu Hause hören. Ich habe mein Spotify und da höre ich meine Songs. Ja, also wundert euch nicht, wenn irgendwie wir Lieder singen und ihr merkt, boah, bisschen zu wild, irgendwie nicht mein Style. In Ordnung, solange die jungen Leute hier Gott erleben und es ihr Song ist. Und wir werden immer wieder versuchen, Dinge zu verändern, damit wir diese biblischen Wahrheiten der jungen Generation vermitteln. Ich bin Ehemann und Vater in dieser Kirche und ich bin dankbar, dass meine Kinder hier groß werden. Und letztes Jahr durfte ich sogar meine Tochter taufen und ich habe auch ein Bild davon mitgebracht, weil es war für mich ein besonderer Moment. Und für mich ist sie einfach nur ein Beispiel für viele junge Leute, die wir schon in unserer Kirche taufen durften. Letzten Monat durfte ich Maurice am Campus Süd taufen, 14 Jahre alt. Und wenn du Teil unserer Kirche bist und dich noch nicht hast taufen lassen, lass mich dich ermutigen, diesen nächsten Schritt zu gehen. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis von der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du dich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hast. Und überall in der Bibel finden wir es genauso, wenn Menschen Jesus Christus ihr Leben aufgenommen haben, dass sie es öffentlich gemacht haben, öffentlich bekannt haben. Und ich möchte dich ermutigen, mach diesen nächsten Schritt, mach diese Entscheidung wasserfest. Es wird dich ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen und es wird die Kirche ermutigen und es wird die Welt wissen lassen, hey, ich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Mein zweiter Punkt, warum ich begeistert bin über die Zukunft der Kirche ist, ich weiß, dass Freunde zu Familie werden durch den Glauben. Ich weiß, dass Freunde zu Familie werden durch den Glauben. Was bedeutet das? Paulus hatte jemanden, mit dem er sehr eng unterwegs war. Und er schreibt diesem Timotheus, heißt er, schreibt er Briefe in der Bibel. Und wir haben diese Bibel und diese Briefe und können nachlesen. Da heißt es im 1. Timotheus, Kapitel 1, Da heißt es: Ich grüße dich, lieber Timotheus. Du hast durch mich zum Glauben gefunden und stehst mir deshalb so nah wie ein Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. So eröffnet Paulus seinen Brief an Timotheus, und Paulus schreibt ihm als seinen geistlichen Sohn. Timotheus war nicht sein natürlicher Sohn, es war sein geistlicher Sohn. Und wir sagen oft, Blut ist dicker als Wasser, aber hier sehen wir, Geist ist dicker als Blut. Es gibt eine geistliche Familie, die verbunden durch das Blut von Jesus und die Liebe Gottes ist, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, der Menschen aus den verschiedenen Kulturen, aus den verschiedenen Gesellschaftsschichten und Generationen zusammenbringt. Und das ist ein Wunder Gottes. Wenn Leute die Kirche sehen, jung, alt und keine Ahnung was, und die sind zusammen in einem Raum, in Einheit, in all dem, was wir in unserer Welt gerade erleben, wo so viel Spaltung und Trennung ist, kann die Kirche durch die Liebe Gottes einen Unterschied machen und kann Familie sein, bunt und vielfältig. Und ich habe immer wieder die Worte von unserem alten Oberbürgermeister hier in Düsseldorf vor Augen, der sagt, ja, Kirche für Düsseldorf ist aber ganz schön ambitionierter Name, weil Düsseldorf ist bunt und vielfältig. Und ich habe ihm gesagt, genau das ist mein Herzschlag für unsere Kirche. Dass wenn Leute an die Kirche für Düsseldorf denken, dass sie nicht denken, ja, die sehen alle so aus, oder das ist eine Hipster-Kirche oder das ist eine Jugendkirche, sondern dass alle Leute einen Platz finden in unserer Kirche. Das ist mein Wunsch. Und vielleicht kommst du aus einer Familie, die nicht gläubig ist, oder du hattest überhaupt keine Familie, oder vielleicht hattest du keinen Vater, keine Mutter, oder du hattest eine schlimme, missbräuchliche Familie. Gott möchte dir eine neue Familie, eine geistliche Familie schenken. Aber lass mich eine Sache klarstellen. Viele Menschen halten Ausschau nach einer Kirche, wo sie echte Gemeinschaft erleben. Sie kommen hin und sagen, hey, mein Fokus ist Gemeinschaft. Fühle ich mich hier wohl und haben die Leute hier Gemeinschaft? Aber du wirst keine gesunde Kirche mit toller Gemeinschaft finden, wenn der Fokus nur Gemeinschaft ist. Gemeinschaft erleben wir nicht einfach nur, indem wir einen netten Kaffee im Foyer trinken oder ein nettes Gespräch im Foyer haben. Tiefe, starke, geistliche Gemeinschaft erleben wir, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir uns einklinken, Seite an Seite mit anderen Leuten. Und die Bibel nennt diese Gemeinschaft, diese geistliche Gemeinschaft, nennt sie Koinonia. Und wir lesen das von der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2, 42. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Und dieses Wort Gemeinschaft ist das griechische Wort Koinonia. Und dieses Wort ist interessant, weil es bedeutet nicht einfach Gemeinschaft im Sinne von, wir trinken Kaffee zusammen, sondern Gemeinschaft, Koinonia, bedeutet Gemeinschaft, Teilhabe oder Partnerschaft. Das bedeutet im Sinne eines unterstützenden, helfenden Miteinander. Wir werden Dinge erleben, die größer und tiefer sind als nur die Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit und Beachtung, sondern wir nehmen die größere Perspektive an, dass Gott uns als Kirche berufen hat, nicht als Vergnügungsdampfer, nicht als einfach nur Kreuzfahrtschiff, sondern als Rettungsschiff, wo jede Hand gebraucht wird, und die Erlebnisse werden uns zusammenschweißen und verbinden zu einer geistlichen Familie mit einem gemeinsamen Auftrag. Es sind die Menschen, die in meiner Kleingruppe sind, die für mich beten, die mir helfen bei meinem Umzug, die für meine Familie Essen vorbereiten nach der Geburt, die auf meine Kids aufpassen, dass ich ein Date Night mit meiner Frau haben kann, die mit mir weinen, wenn ich traurig bin, und die sich mit mir freuen, wenn ich etwas zu feiern habe. Und während wir gemeinsam unterwegs sind, während wir zusammen im Welcome-Team sind, während wir zusammen im Worship-Team sind, wir sind gemeinsam unterwegs, und da ist eine Gemeinschaft, eine Koinonia, die mehr ist als einfach nur Kaffee trinken, weil wir unser Herz teilen, weil wir gemeinsam in einer Richtung unterwegs sind. Und das ist das, was Gott schenken möchte. Und plötzlich fühlt es sich an wie Familie. Nicht durch natürliche Geburt, sondern durch eine geistliche Wiedergeburt. Besonders wenn du neu in der Kirche bist oder auf der Suche nach Gemeinschaft bist, ich möchte dich ermutigen, warte nicht darauf, dass du angesprochen wirst. Sei aktiv, geh auf Leute zu, komm auf unseren Hallo-Banner zu den Leuten hin und sag, hey, bin neu hier, kenne auch keinen, spring in ein Team mit rein, wir haben gerade jede Menge Teams vorgestellt, denn ich bin überzeugt, gemeinsam ist besser als einsam. Wir wurden nicht von Gott geschaffen, dass wir alleine durchs Leben gehen. Und wenn du diesen nächsten Schritt machst und aktiv wirst, wirst du erleben, wie du biblische Gemeinschaft erlebst, wie du diese Koinonia erlebst, wie du gemeinsam mit Leuten unterwegs bist. Mein dritter Punkt, warum ich begeistert bin über die Zukunft der Kirche, ist, ich weiß, dass der Gott der Bibel ein Generations... Über die Zukunft der Kirche ist, ich weiß, dass der Gott der Bibel ein Generations... generationsübergreifender Gott ist. Ich weiß, dass der Gott der Bibel ein generationsübergreifender Gott ist. Der Gott der Bibel stellt sich wie folgt vor, 2. Mose 3, 14 und 15. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Sag ihn einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügt hinzu, sag ihn, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Das heißt, Gott sagt, ey, das ist nicht nur mein Name für den Moment, sondern es wird mein Name immer sein. Ich bin ein Gott der Generationen. Und eine Sache, die du in einer gesunden Kirche sehen wirst, sollte immer drei Generationen sein. Du solltest in jeder gesunden Kirche sollst du Leute mit Weisheit sehen. Das sind die mit grauen Haaren. Bei mir hat es hier angefangen im Bad. Da kommt die Weisheit durch. Irgendwelche Leute mit grauen Haaren schon hier? Super, fantastisch. Ich bin so dankbar für Leute mit grauen Haaren in unserer Kirche. Das ist der Hammer. Aber genauso solltest du in einer gesunden Kirche Babyfaces sehen. Du solltest junge, erwachsene, Jugendliche sehen, die sich freuen, wenn hier irgendwo ein Haar raussprießt, dass sie endlich ihren Rasierer auspacken können, um sich endlich mal den Bart rasieren zu dürfen. Das ist super, Babyfaces in der Kirche zu sehen. Aber genauso solltest du eine dritte Generation in jeder Kirche sehen, und zwar die junge Generation. Das Kreischen von kleinen Babys, das Heulen, das Kichern von kleinen Babys. Das heißt, wenn dich während der Worship-Zeit das Weinen und Quietschen nervt, hey, mach dein Herz weit. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir als Kirche nicht aussterben, sondern dass Kinder hier unserer Kirche sind und sie gerne hier sind. Ich wünsche mir, dass unsere Kinder aufwachsen und wissen, sie sind gern gesehen in unserer Kirche. Sie sind nicht auch ein Add-on, okay, wir haben Interesse an den Eltern und dann müssen wir halt auch mit den Kindern irgendwie klarkommen. Nein, es ist wichtig, dass drei Generationen in unserer Kirche sind. Und dieser Gedanke von drei Generationen ist uns so wichtig, dass wir es mit unseren Kulturpunkte aufgenommen haben als Kirche, dass wir Familie, dass wir Kirche als Familie leben wollen, dass Gemeinschaft wichtig ist. Wir haben es wie folgt festgehalten in unseren Kulturpunkten. Gemeinschaft, wir leben Kirche als Familie. Und das ist der Gedanke von Koinonia. Wir sind gemeinsam unterwegs. Es ist nicht einfach nur Kaffee trinken. Ey, super, ich liebe es, mit euch einen Kaffee zu trinken. Aber ich liebe es noch mehr, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein, weil wir einen Auftrag von Gott haben. Nicht uns um uns selber zu drehen, sondern wir haben einen Missionsbefehl von Gott bekommen, dass wir diese gute Botschaft rausbringen. Und wir laden euch ein, euch mit einzuklinken, in diesem Auftrag unterwegs zu sein. Und der zweite Punkt ist Multiplikation. Wir segnen Menschen, damit sie zum Segen werden. Wir wollen ein Vermächtnis weitergeben. Diese Kirche soll nicht mit uns aussterben. Wir glauben, dass der Gott, dem wir dienen, dem wir anbeten, ein generationsübergreifender Gott ist. Gott liebt es, wenn wir als Familie mit Jung und Alt zusammenkommen und werden unser Bestes geben als Kirche, dass wir genau das tun, dass wir jede Generation erreichen. Deswegen haben wir verschiedene Gruppen. Wir haben die Schäfchenbande, das sind unsere Kinder 2 bis 5 Jahre. Dann haben wir unsere Kirche für Kids, das sind alle für alle Kinder ab 6 Jahre. Dann haben wir unsere Preteens, das ist ein biblischer Unterricht für alle Kids ab 11 Jahre. Wir haben unsere Pfadfindergruppe dieses Jahr gestartet, die Royal Ranger, die auch eine Hammerarbeit mit den Kids machen. Und wir haben unsere Jugend für alle Jugendlichen ab 14 Jahre. Und ich möchte dich einladen, dich genau in diesen Bereichen mit reinzugeben. Werde ein Segen für die junge Generation. Du wirst erleben, wie sie wiederum zum Segen für dich werden. Und mir ist dieser Punkt als Pastor so wichtig, weil ich weiß, was passiert, wenn wir das nicht machen. Wenn wir einfach nur damit beschäftigt sind, Gottesdienste für uns zu feiern. Dann kann nämlich Folgendes passieren. Wir lesen in der Bibel in Richter 2, Vers 10. Und als Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Dieser Vers macht mir Angst. Denn wenn wir den Kontext sehen, ich meine, da war ein Volk Israel, das aus Ägypten hinausgeführt worden ist, aus der Sklaverei befreit worden ist, auf übernatürliche Art und Weise. Und Mose führt das Volk und sie kommen an dem Roten Meer an und Gott teilt das Meer und sie laufen, machen einen Spaziergang durch das Meer hindurch und dann merkt Gott, hey, die haben nichts zu essen, also kommt Manna vom Himmel, Brot vom Himmel und dann sagen sie, ja, immer nur Brot ist langweilig, wir hätten gerne Fleisch und dann kommen Wachteln vom Himmel und sie erleben wahnsinnig, wie Wasser aus dem Felsen reinkommt. Sie erleben Wunder über Wunder mit ihrem Gott. Und dann kommt die nächste Generation. Mose stirbt und Josua übernimmt und sie gehen ins verheißene Land und sie sehen, wie Gott wiederum ihnen Gnade schenkt und sie laufen um Jericho herum und müssen kein Schwert ziehen. Durch den Lobpreis fallen die Mauern ein. Wieder Wunder über Wunder, die passieren. Und dann stirbt diese Generation von Josua Und dann lesen wir, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, all diese wunderbaren Taten Gottes erlebt hatten, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel verbracht hatte. Und ich frage mich, hey, was haben die gemacht? Ich meine, die hatten kein TikTok, die hatten kein Insta, die hatten kein Netflix. Was haben die den ganzen Tag gemacht? Wenn die am Lagerfeuer gesessen haben, haben die dann die Kinder, keine Ahnung, was ins Zelt verfracht oder was haben sie gemacht? Und ich habe so gemerkt, während der Predigt vorbereitet, dass ich voll sauer auf die geworden bin. Ey, was ist das denn gewesen? Und auf einmal habe ich festgestellt, ey, wie oft passiert mir das, dass ich Dinge mit Gott erlebe und das nicht mit meiner Familie teile und meinen Kindern teile? Wie oft passiert mir das, dass ich Samstagmorgen sage, ey, ich bin einfach nur müde, lass uns frühstücken und ich nicht gemeinsam mit unseren Kindern bete vor dem Essen? Wie oft passiert mir das, dass ich einfach sage, hey, weißt du was, lass uns mal eine Andacht als Familie machen? Wie oft passiert mir das, dass ich einfach so beschäftigt mit mir bin, dass ich nicht meinen Kindern das weitergebe, was ich mit Gott erlebt habe? Und ich glaube, da können wir uns alle an die eigene Nase fassen und immer wieder gucken, was ist unser Auftrag? Wie können wir etwas weitergeben an die nächste Generation? Denn wir haben eine Verantwortung. Und wenn du Bibelgeschichten sagst, hey, das ist nicht ganz meins, hast du noch andere Geschichten? Ja, ich habe noch eine andere Geschichte für dich. Und zwar die chinesische Mauer. Die chinesische Mauer wurde gebaut, um die chinesische Dynastie zu schützen. Und die haben diese riesen, monströse Mauer gebaut, um einfach zu sagen, hey, wir bauen das, damit wir sicher sind, damit kein Feind in unser Land eindringen kann. Und wisst ihr, was interessant ist? Trotz dieser monumentalen Anstrengung, so eine Mauer zu bauen, wurde die chinesische Dynastie immer wieder überfallen von ihren Feinden. Und niemals mussten sie die Mauer einreißen, sondern jedes Mal, wisst ihr, was sie gemacht haben, die Feinde, um in dieses Land einzugreifen? Sie haben die Torwächter bestochen, um in dieses Land reinzukommen. Das heißt, sie waren so beschäftigt, Mauer zu bauen, dass sie vergessen haben, Werte und Glauben und in ihre nächste Generation reinzugeben, weil sie beschäftigt waren, eine Mauer zu bauen, dass sie ihre jungen Leute vergessen haben und die jungen Leute keine gesunden Werte haben. Und so konnte das Land überfallen werden. Genau das Gleiche gilt für uns, dass wir nicht beschäftigt sind. Ja, wir bauen Kirche, damit Kirche toll aussieht, sondern immer wieder zu gucken, was können wir tun für die junge Generation, damit sie aufwachsen und wissen, wer sie sind. Damit sie aufwachsen und feste, starke Werte haben. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diesen Auftrag nicht vergessen. Wir wollen kein Monument bauen, guckt die Kirche für Düsseldorf an und jetzt haben wir ein Gebäude oder keine Ahnung was, sondern wir wollen ein Vermächtnis weitergeben. Wir dürfen den Glauben und die Werteerziehung unserer Kinder nicht TikTok, Snapchat, Insta oder Netflix überlassen. Wir müssen ihnen von Jesus erzählen. Ich glaube, das ist so, so wichtig. Sei es durch Gebet vor jeder Mahlzeit, sei es durch Familienabende, durch Familienandachten, dass wir gemeinsam als Familie in die Kirche gehen, dass wir für sie beten, wenn sie aus dem Haus gehen, bevor sie Tests schreiben, zu sagen, hey, bevor du rausgehst, lass mich dich noch kurz segnen, dass du merkst, wie der Friede Gottes bei dir ist, dass wir ermutigende Bibelverse in die WhatsApp-Familiengruppe schreiben und einfach sagen, hey, wollte ich einfach nur ermutigen. Erzähl ihnen deine Geschichte von Jesus und es baut Glauben in der nächsten Generation. Und wir werden alles tun, was wir können als Kirche für deine Kinder, aber was dir bewusst sein sollte, wenn du jeden Sonntag im Jahr in die Kirche gehst mit deinen Kindern, dann sind das 52 Sonntage. Das heißt 52 Sonntage, wo Kirche für Kids 45, sagen wir mal eine Stunde, wir Möglichkeiten haben, in deine Kinder zu investieren. 52 Stunden im Jahr haben wir als Kirche gerade die Zeit, in deine Kinder zu investieren. Du wirst nächstes Jahr, Schlaf abgezogen, ungefähr 100 bis 110 Stunden Zeit mit deinen Kindern haben. Und ich glaube, deswegen ist nicht nur, hoffentlich macht die Kirche alles richtig, sondern genauso, hey, ich habe eine Verantwortung, für meine Kinder ihnen etwas weiterzugeben. Und nicht nur hoffentlich lernen sie irgendwas in der Kirche für Kids, sondern hoffentlich Gott schenkt mir Gnade, dass ich mein Bestes geben kann, in die nächste Generation zu investieren. Und ich habe einen Spruch gehört, den fand ich sehr herausfordernd. Ich habe das Gefühl gehabt, der tritt mir einer auf die Füße. Aber heute möchte ich den weitergeben an euch und euch auf die Füße treten, weil der Spruch sagt, wo der Glaube bei dir optional ist, wird er für deine Kinder zur Nebensache. Und den fand ich richtig böse. Wo der Glaube bei dir optional ist, wird er für deine Kinder nebensächlich. Wenn du denkst, ist ja nicht so wichtig, ob wir heute in die Kirche gehen oder morgen, dann wird es für deine Kinder noch weniger relevant, in die Kirche zu gehen. Das heißt, wir als ältere Leute haben ein eine Verantwortung, dass wir Glauben leben. Deswegen lasst uns gemeinsam als Kirche unterwegs sein, in diesem Auftrag, unseren Glauben weiterzugeben an die nächste Generation. Und mein letzter Punkt ist, ich kenne die Kraft einer älteren Generation, die Leben spricht und Möglichkeiten schafft für die junge Generation. Und ich finde diesen Punkt nicht nur in der Bibel, sondern es gibt auch eine Abkürzung dafür, und zwar für die junge Generation. Was sollen wir tun? Und die Abkürzung ist Coach. C-O-A-C-H. Coach, die Abkürzung steht für Call Out and Call Higher. Call Out and Call Higher. Das ist unser Auftrag. Es gibt eine junge Generation, für die wir einen Auftrag haben, sie herauszurufen, sie zu ermutigen, nach vorne zu gehen. Und Paulus macht genau das. Paulus macht das genau bei Timotheus. Er ruft Timotheus raus. Hey, lass dich nicht unterdrücken. Geh nach vorne im Glauben. Sei ein Vorbild. 1. Timotheus 4, Vers 12 lesen wir das folgende. Und vielleicht kann das Worship-Team schon nach vorne kommen. Da heißt es, Paulus schreibt an diesen jungen Leiter, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Für mich ist dieser Vers so, hey, du musst nicht warten, bis du graue Haare hast oder Theologie studiert hast, bevor du irgendwas in der Kirche machen darfst. Ja, ich weiß nicht, ob ich eine Kleingruppe leiten kann, habe ich noch nie gemacht. Hey, go for it. Probier es aus. Geh an den Start. Wir werden dich ermutigen und herausfordern. Du musst nicht perfekt sein, bevor du irgendwas in der Kirche tust. Oder es gibt nicht, ja, erst wenn du 21 bist oder 25, dann darfst du was in der Kirche machen. Und dann geht's weiter, Vers 13. Und bis ich komme, sollst du dich darauf konzentrieren, der Gemeinde die Schrift vorzulesen und die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren. Vernachlässige die geistlichen Gaben nicht, die du durch prophetische Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde, die Hände auflegten. Ich glaube, jeder, der hier ist, jung, alt, hat Talente, hat Begabung, hat Fähigkeiten. Und hier ermutigt Paulus Timotheus, vernachlässige diese Gaben nicht. Vers 15, richte deine Aufmerksamkeit darauf und widme dich diesen Aufgaben, damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Und hier wieder, hey, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern wir wollen wachsen im Glauben. Wir wollen wachsen darin, immer mehr Jesus ähnlicher zu werden. Richte deine Aufmerksamkeit darauf und widme dich diesen Aufgaben, damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib der Wahrheit treu und Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. Timotheus war ein junger Leiter einer Kirche, einer großen Kirche. Man geht davon aus, dass er vielleicht Anfang, Mitte 20 war. Und was mir das zeigt, ist, dass wir als Kirche für Düsseldorf nicht einfach nur Gottesdienste für junge Leute machen sollten. Wir wollen nicht Gottesdienste für dich machen, sondern wenn du Student bist, wenn du Jugendlicher bist, wir wollen Gottesdienste mit dir machen. Wir laden alle jungen Leute in dieser Kirche ein. Hey, spring mit an Bord, sei dabei. Sei nicht nur Zuschauer, sondern geb dich mit rein. In der Anbetung, im Predigen, in den Teams. Ich habe eine Frage für dich. Wer hat sich in dein Leben investiert, sodass du an dem Ort bist im Leben, wo du gerade bist? Ich habe mir diese Frage auch gestellt die Woche. Wer hat sich in mein Leben investiert? Und ich bin dankbar für meine Eltern, die sich in mich investiert haben und die mich geliebt haben, obwohl ich eine Zeit hatte, wo ich sehr weit weg war von Gott. Und ich wusste immer, ich kann zurückkommen zu meinen Eltern und sie hören mir zu. Ich bin dankbar für meine Großeltern. Mein Großvater ist für mich so ein Glaubensvorbild, wie er durch die Zeit durchgegangen ist, als er an Krebs erkrankt ist und daran gestorben ist und wie er trotz der Leiden so eine Glaubenssicherheit hatte. Und er immer wieder, als die Verwandten an seinem Bett standen, er gesagt hat, ihr braucht nicht traurig sein, denn ich weiß, wo ich hingehe. Und für mich war das so ein Ding zu lernen, egal wie das Leben ist, ob das Leben gut ist, ob das Leben schlecht ist, Gott ist immer gut, egal wie meine Umstände sind. Und das habe ich von ihm gelernt, das hat sich so eingeprägt in meinem Herzen. Ich bin dankbar für meinen Schwiegervater. Ich bin in die Kirche in Duisburg gekommen, als ich 16 Jahre alt war. Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten, weil ich habe mich in seine Tochter verliebt, da war er nicht ganz so begeistert am Anfang. Aber ich bin sehr dankbar für all das, was ich machen durfte. Ich war im Lobpreisteam, habe Schlagzeug gespielt, dann war ich Kids-Mitarbeiter, dann habe ich Jugend gemacht. Ich habe gefühlt alles in der Kirche gemacht, was es zu machen gab. Und dann irgendwann hat er gesagt, hey, willst du mal predigen? Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und ich habe dann gepredigt, keine Ahnung, ich war 18 oder so. Und das war so lustig. Er hat mir dann halt dann gesagt, ja, darf ich dir eine Rückmeldung geben? Ich so, ja, auf jeden Fall. Sagt er, ja, sehr, sehr engagiert, sehr lebendig. aber vielleicht ein bisschen lang und ein bisschen viel, weil ich habe gedacht, okay, ich habe einen Shot. Wenn ich einmal predigen darf, ich wollte die ganze Bibel von vorne bis hinten erklären. Und ich fand es der Hammer, dass ich dann wieder predigen durfte, obwohl, wenn ich mir die Predigt anhöre, denke ich so, alter Schwede, dass er mich nicht aus der Kirche rausgeschmissen hat, ist ein Wunder. Und das waren wie immer wieder so Momente, wo ich gemerkt habe, Herr, gib mir die Möglichkeit, obwohl er wusste, hey, eigentlich kannst du das gar nicht verantworten, was der hier macht, aber go for it und so. Und ich kann mich erinnern, wir hatten letzte Woche, war meine Schwiegermutter da und wir hatten so eine Runde gehabt, eine kleine Runde, wo wir einfach uns ausgetauscht haben, wie er uns geprägt hat. Weil wir uns einfach an ihn erinnern wollten. Und da haben wir die Runde gemacht und ich musste mich daran erinnern, okay, an was erinnere ich mich und was hat mich irgendwie geprägt? Und ich merke schon, so wie ich predige, habe ich sehr viel von ihm gelernt. Und auch so Sprüche, die er mal gesagt hat. Hey, sag mal ja, nein, Halleluja oder ich schlafe oder keine Ahnung was. Immer so, man wusste, konnte man lächeln. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat er mich abends angerufen und gesagt, hey Stefan, komm vorbei. Und es ging darum, eigentlich sollte er auf Missionsreise gehen nach Kuba. Da hatten wir eine Gemeinde, die wir unterstützt hatten. Und da war eine riesen Erweckung da. Und die Herausforderung für die Gemeinde war, so viele neue Leute sind zum Glauben gekommen. Und sie durften damals keine Kirchengebäude bauen. Das heißt, sie hatten normale Gebäude gehabt. Und dann war er im Grundstock war ein Gottesdienst, in der nächsten Etage war ein Gottesdienst, in der nächsten Etage war ein Gottesdienst. Und darüber war auch noch ein Gottesdienst. Und alles mit Videoübertragung nach oben. Und die Leute sind über eine Stunde vorher zum Gottesdienst gekommen, damit sie einen Platz hatten unten im Hauptgottesdienst. Und eigentlich wollte das ganze Team dahin, um die Leiter zu schulen. Okay, wie macht man das? So viele Leute entscheiden sich für Jesus, so viele junge Leute. Und dann sagt er mir, hey, gesundheitlich geht es mir nicht gut. Kannst du für mich dahin gehen? Und ich dachte so, ey, ich bin 21, habe keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, hier sind meine Unterlagen. Stefan, du schaffst das. Wieso? Und dann waren da Leiter, die 60 plus waren. Und ich als Jungspund durfte ihnen dann was erzählen, wie man Leitung ausübt. Und ich bin so dankbar, weil ich so viel Vertrauen hatte, mich einfach auszuprobieren und nächste Schritte zu gehen. Und das ist meine Geschichte. Und das ist nur eine Geschichte. Vielleicht erinnerst du dich noch an deine Kids-Mitarbeiter, die dich ermutigt haben, die dir zugehört haben. Ich glaube, jeder hat eine Geschichte und jeder von uns kann Leben verändern. Ich habe immer wieder beobachtet, dass die ältere Generation sich aufregt über die junge Generation. Ihr kennt die Sprüche, die sind viel zu laut. Die ziehen sich furchtbar an, die haben keinen Respekt mehr. Früher war alles besser. Wir waren anders. Wir hätten das gar nicht so gemacht. Aber ich möchte uns alle herausfordern. Die junge Generation ist unser Missionsfeld. Die nächste Erweckung fängt bei unseren Kindern und Jugendlichen an. Die ganzen großen Erweckungen in der Kirchengeschichte haben immer wieder mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt. 1859, die Erweckung in Wales, diese Erweckung begann unter der Leitung des jungen Predigers Evan Roberts, der gerade in seinen 20ern war und wurde stark von Jugendlichen und jungen Erwachsenen getragen. Die Herrnhuter Erweckung im 18. Jahrhundert unter der Leitung von Graf Nikolaus von Zinzendorf gab es bei den Herrnhutern in Deutschland eine starke Erweckung, die junge Menschen zur Mission und Evangelisation inspirierten. Besonders beeindruckend ist, dass junge Herrnhuter-Missionare in die ganze Welt ausgesandt wurden. Oft unter enormen Risiken und Entbehrungen. Viele von ihnen waren Jugendliche, oft junge Erwachsene, die motiviert waren, das Evangelium zu verbreiten. Oder die Jesus-People-Bewegung in den 60er und 70er Jahren. Die Jesus-People-Bewegung begann in den USA und wurde von Jugendlichen und jungen Erwachsenen getragen. In einer Zeit, wo es gesellschaftliche Umbrüche gab, wo es Widerstand gab gegen traditionelle Werte. Und da sind diese jungen Leute aufgestanden und haben viele Leute bewegt, wieder zurück zum Glauben zu kommen. Ich möchte alle Jugendlichen und Studenten sagen, hey, wir wollen als ältere Generation an eurer Seite sein. Wir wollen euch hinter euch stehen, wollen euch ermutigen, im Glauben nach vorne zu gehen, eure Begabung zu entfalten und Möglichkeiten zu geben, dass ihr euch einfach mit einbringen dürft, ohne die Angst zu haben, wenn ihr Fehler macht, dass es irgendwie schlimm ist. Ja, so macht eure Fehler, probiert euch aus. Wir stehen an eurer Seite. Wir wollen Gottesdienste nicht für dich, sondern wir wollen Gottesdienste mit dir feiern. Ich möchte schließen mit Psalm 71. Dort heißt es, Gott, von frühester Kindheit warst du mein Lehrer. Und ich habe den anderen Menschen stets von deinen herrlichen Taten erzählt. Nun, da ich alt und grau bin, verlass mich nicht, oh Gott. Lass mich von deiner Macht auch der kommenden Generation noch erzählen und von der Kraft allen, die nach mir kommen. Und in diesem Vers stecken zwei Aufrufe an uns. Und mit diesen zwei Aufrufen möchte ich diesen Gottesdienst beenden. Der erste Aufruf ist, wenn du jung bist, erzähl anderen von Jesus. So wie es hier heißt, von frühester Kindheit warst du mein Lehrer und ich habe anderen stets von deinen herrlichen Taten erzählt. Behalt deinen Glauben nicht für dich, sondern gib es weiter, diene anderen Menschen. Auch wenn du jung bist, ey, du kannst der nächsten Generation dienen. Es gibt immer eine nächste Generation, in die du dich investieren kannst. Und wenn du älter bist, erzähl der jungen Generation von Jesus. Ermutige sie, stärke sie, feuere sie an. Wenn junge Leute hier stehen und predigen, denken so, ja, ich hätte es besser gemacht, hätten sie mir mal das Mikro gegeben. Hey, unser Ziel ist nicht, dass wir hier vorne stehen. Mein Ziel ist nicht, dass ich jeden Sonntag hier predige, sondern ich wünsche mir, dass junge Leute hier stehen und predigen, uns anstecken von ihrer Begeisterung und von ihrer Leidenschaft für Jesus und dass wir da sitzen und sie anlächeln und anfeuern, wie mein Schwiegervater hinter zu ihm kommen war und sagen, hey, theologisch war einiges echt so am Rande von gefährlich, aber hey, deine Begeisterung für Jesus hat mich echt angesteckt. Lass uns eine Kirche sein, die die junge Generation ermutigt, anfeuert und nicht die Sehnsucht hat, selber auf der Plattform zu stehen, sondern wir bauen nicht ein Monument für uns. Wir bauen keine chinesische Mauer, sondern wir investieren uns in die nächste Generation. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte schließen, indem ich für uns bete. Und ich möchte dich herausfordern. Vielleicht ist der eine Punkt, dass du merkst, ja, ich bin hier und ich bin zwischen 18 und 30. Da möchte ich herausfordern. Teil deinen Glauben, teil deine Gaben, gib's raus, behalte es nicht für dich. Wir als Kirche brauchen das, was du in deinem Leben hast. Und wenn du 30 plus bist, hey, bleib nicht da stehen. Verzieh dich nicht in die letzte Reihe und versteck dich nicht, sondern sei da. Ermutige die nächste Generation, teil deinen Glauben. Sag, hey, als ich durch dieses Tal gegangen bin, dann, ich möchte dich ermutigen, da gibt es Hoffnung an der anderen Seite. Wenn du junge Eltern siehst und die herausgefordert sind mit ihren kleinen Kindern, weil die ständig schreien, sag, hey, ich weiß, wie das war, als meine Kinder klein waren und du wirst es schaffen und darf ich dir helfen, darf ich an deine Seite kommen? Hey, ich komme einfach einen Abend vorbei und ich kümmere mich um deine Kinder und viel Spaß, hab einen guten Abend mit deiner Frau. Hey, lass uns gucken, dass wir einen Blick haben für die nächste Generation. Okay, und wenn du die Freiheit hast und sagst, hey, ja, ich merke, dass Gott in meinem Herzen arbeitet, ich merke, dass Gott mich herausruft, vielleicht in den nächsten Wochen bei Kids einzusteigen, bei Preteens einzusteigen oder hier im Gottesdienst mit einzusteigen, dann öffne gleich einfach, wenn ich bete, die Hände. Und wenn du die ältere Generation bist und merkst, hey, Gott hat mich herausgefordert, meinen Glauben zu teilen, vielleicht hast du kleine Kinder und du hast gemerkt, hey, zu Hause war ich nicht, habe ich nicht meine Verantwortung für meine Kinder übernommen. Ich möchte jeden Morgen, bevor sie rausgehen, ich möchte ihnen die Hände auflegen, für sie beten, ermutigende Bibelverse in unsere WhatsApp-Gruppe reinteilen. Hey, dann möchte ich dich auch ermutigen, wenn du das bist, öffne deine Hände. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen und einfach für dich die Möglichkeit zu geben, auf diese Predigt zu reagieren und auf den Aufruf Gottes zu reagieren. Wenn du merkst, hey, das bin ich, dann ermutige dich, einfach deine Hände zu öffnen, als die Einladung Gottes zu sagen, Gott, gebrauche mich, hier bin ich, gebrauche mich. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier im Raum, ich danke dir für jeden Einzelnen, der bei dem Stream mitschaut. Und Gott, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns aufrufst und herausrufst, den nächsten Schritt zu gehen. Gott, ich bete für die junge Generation. Gott, ich bete, dass sie nicht länger zurückhalten, sondern dass wie Timotheus sie ein Step-Up machen und ein Vorbild für jeden Einzelnen sind, in ihrem Glauben, in dem Brennen für Jesus, in diesen Gaben und Talenten. Und Gott, ich bete für unsere ältere Generation. Gott, wir wollen nicht die Richter oder Polizisten sein, was man besser machen könnte oder wie man das hätte anders sagen können. Gott, wir wollen ein ermutigendes Umfeld schaffen, wo wir die nächste Generation herausrufen und ermutigen, im Glauben mit Gott nach vorn zu gehen. Und Gott, ich danke dir für all die verschiedenen Teams und Dienste, die wir in unserer Kirche haben, wo wir ja, uns einfach in die nächste Generation investieren wollen. Ich danke dir, Gott, dass diese Dienste aufblühen werden, dass unsere Kids hier aufblühen werden in dieser Kirche. Und ich danke dir, dass diese Kirche nicht aussterben wird mit uns, sondern dass du eine nächste Generation hast. Gott, wir freuen uns über all das Quietschen, über all das Schreien in dieser Kirche von unseren Kindern. Ich danke dir, dass dieser Ort ein gesunder Ort ist, wo unsere Kinder und Jugendlichen Gott erleben können und aufblühen können. Danke, Jesus. Und ich bete für uns alle das, was Paulus gebetet hat in Epheserbrief Kapitel 3. Er sagt, ich bete, dass Gott euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen, jung, alt, ihr ganzes Ausmaß erfassen. Der Liebe Gottes, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je erbitten oder auch nur erhoffen können. Und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.